Jeden Tag kommen Journalistinnen und Journalisten hier ins Studio und helfen uns dabei, die Welt besser zu verstehen. Aus allen Perspektiven. Sie erzählen, sie erklären, sie analysieren. Sie nehmen uns mit. Sie machen das so, wie sie sonst auch arbeiten. Ausgewogen, genau, unabhängig. Sie stehen für das, was wir hier jeden Tag machen. Beim Tagesanzeiger, bei den Berner und der Basler Zeitung. Qualitativ guter Journalismus.
Vielstimmig statt eintönig.
Heute bei Apropos Lara Gut-Berami.
Lara Gut-Berami ist gestartet.
Noch einmal hat sie den Vorsprung ausgebaut. Über 3 Sekunden.
Das sind auch gute Sprünge. Das reicht ja. 14 Hundertstel Sekunden. Lara Gut-Berami siegt in Sun Valley zum zweiten Mal. Oi, oi, oi.
Sie ist die erfolgreichste Schweizer Skirennfahrerin. Einmal seit der Vreni Schneider. Zweimal hat Lara Gut-Berami den Gesamtweltcup gewonnen.
Grossartiger Moment für die Schweiz und ein grossartiger Moment für Lara Gut.
Damit ist es klar, Lara Gut-Berami gewinnt den Gesamtweltcup 2023.
In fast 50 Weltcuprennen ist sie zuoberst gestanden. Seit mehr als 20 Jahren liefert sie Topleistungen. Und trotzdem ist ihre Geschichte nicht einfach glänzend unbrochen. An ihrem Beispiel sieht man eindrücklich, wie unterschiedlich Frauen und Männer im Spitzensport immer noch beurteilt und bewertet werden. Wohl kaum jemand in der Schweizer Sportwelt ist die letzten Jahre so erfolgreich gewesen und trotzdem immer wieder so hart angegangen worden wie Lara Gut-Berami. Kompliziert sie war, undankbar, eine Zicke. So etwas geht nicht spurlos jemandem vorbei. Jetzt geht die grosse Karriere langsam zu Ende. Nach dem zweiten Kreuzbandriss von ihr, den sie kürzlich erlitten hat, vielleicht sogar schneller, als man denkt. In der Öffentlichkeit gehört man Lara Gut-Berami nur selten. Nach der schlechten Erfahrung als Teenager hat sie sich bewusst zurückgezogen. Für Rosina Haller und Christoph Gerd vom Magazin hat sie einen Ausnahme gemacht. Die beiden haben mit Lara Gut-Berami auf ihre Karriere zurückgeschaut und daraus einen monumentalen Text gemacht. Jetzt sind die beiden oben hier im Studio und erzählen davon. In der neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung und den anderen der Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Ursina. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Hallo Philipp.
Ihr fangt euren Text in St. Moritz an. Und zwar im Februar 2008. Es ist die erste Weltcup-Abfahrt von Lara Gut-Berami, die damals noch Lara Gut geheissen hat.
Ich habe ihn angekündigt. Lara Gut. 16 Jahre, was muss ich mehr sagen?
Ja,
das ist mal eine Zeit.
Warum fängt eure Geschichte genau dort an?
Es ist einfach ein Moment, den man nicht mehr vergisst, wenn man ihn mal gesehen hat. Also man muss sich das mal vorstellen. Es ist der Lara Gut ihre erste Weltcup-Abfahrt. Sie ist mit der Startnummer 32 gestartet. Und also dann, wenn die Piste schon nicht mehr wahnsinnig frisch ist. Und dann rast sie aber so souverän die Corvilla-Piste runter, dass sie bei allen Zwischenzeiten in Führung liegt.
Das gibt's ja gar nicht. 1:03:86. Ist das überhaupt möglich?
Und dann, vielleicht so 30 Meter vor dem Ziel, bleibt ein Ski im Schnee hängen.
Es gibt auf jeden Fall eine Sensation.
Es schnetzelt sie und sie rutscht dann quasi auf dem Bauch in den Zielhang.
Rutscht übers Ziel und wird... Nein, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht.
Und wird dann am Schluss aber gleich noch dritt, weil sie eben oben so wahnsinnig gut unterwegs war.
Das ist die verrückteste Geschichte, seit die Skirennen kommentiere. Sie steht und sie...
Aber was eben fast noch wichtiger ist, ist, was dann nachher unten im Ziel passiert. Lara Gut steht auf, sie winkt ins Publikum und ihr brandet natürlich einen riesigen Applaus entgegen. Und dann strahlt sie über das ganze Gesicht.
Im Ziel bin ich gestürzt und die erste Sache, dass ich gut gedacht habe, ja, bin ich noch ganz so. Dann haben sie gesagt, aber alle Fans haben ich nur eine Ciao gesagt, dann habe ich gemeint, ja, aber ich könnte schon meine Zeit schauen.
Und sie freut sich so unverfälscht, dass glaub wirklich jeder, der das sieht, spürt, wie sehr sie das alles liebt. Also das Skifahren, aber auch das Rennenfahren.
Und am Anfang habe ich wirklich nicht gecheckt, was war das? Plus 0,01. Also, hätte ich nie gemeint.
Und in dem Moment verliebt sich die Skischweiz in die Lara Gut.
Sie war damals 16. Wahnsinn. Ist ihr Weg in den Spitzensport von Anfang an vorzeichnet?
Ja, irgendwie schon. Und irgendwie auch nicht. Es ist ja immer leicht, so im Rückblick zu sagen, dass man das Talent gesehen oder der Wille, dass man das schon sehr früh gesehen hat. Und gerade im Spitzensport, halt, gerade wenn man so eine Weltklasse-Sportlerin im Rückblick betrachtet, der gibt natürlich jede Entscheidung gibt Sinn. Also jedes frühe Aufstehen, jede Autofahrt, die die Eltern gemacht haben, jedes sonst Opfer oder jedes anstrengende Training. Aber vorzeichend ist natürlich nie etwas, schon gar nicht im Sport, würde ich sagen. Aber was man natürlich kann sagen, von all diesen Sachen, die eine Karriere begünstigen, jetzt gerade im Skisport, ist bei ihr schon sehr viel da gewesen. Also mal das Talent, das körperliche, sportliche Talent, ganz offensichtlich. Ihre Eltern haben uns erzählt oder haben sonst in den letzten Jahrzehnten immer wieder erzählt, wie schnell dass sie auf den Beinen war, in allen möglichen Sachen, Rollschuhe, Skirennen, wie früh kommen. Und dann gibt es da die Geschichte von diesen frühen Plastikski, die ihre Tante ihr geschenkt hat und wo sie dann im Garten oberhalb von Lugano, wo sie gewohnt haben und noch immer wohnen, draufgestanden ist zum ersten Mal. Es ist so ein berühmter Topos in Sportgeschichte, die Frage, wenn das eine Sportlerin zum ersten Mal mit ihrem Sport wirklich in Berührung kommt. Und bei Lara Gut, Berami, ist die Antwort wirklich fast absurd früh. Gleichzeitig muss man sagen, so absurd ist es halt eben nicht. Es ist eine Sportfamilie oder ihre Familie ist eine Sportfamilie.
Du erwähnst die Familie, die ist von Anfang an sehr wichtig, vor allem ihr Vater, oder?
Ihr Vater zuerst mal als Sportler, also als Skifahrer. Er war selber Skifahrer, ist in Airola aufgewachsen, ist Ski gefahren bis eine Stufe unter dem Weltcup. Es hat offenbar mal ein Rennen gegen Ingemars Dänemark sogar. Lara Gut Berami hat uns erzählt, dass er aber eben nicht nur als Sportler oder als Vorbild oder als Trainer, wo er dann näher ist, wichtig war, sondern auch in ihrer Art. Sie erzählt uns, ihr Vater hätte ihr nie gesagt, du bist so gut, du wirst ein Superstar. Und gleichzeitig hat sie aber bei anderen Kindern bis heute beobachtet, wie das Eltern immer wieder machen. Und sie sagt, er hätte ihr einfach die Möglichkeit gegeben, eine professionelle Athletin zu werden. Also sie macht da einen grossen Unterschied zwischen unterstützen und opfern und alles organisieren, was er gemacht hat, aber er hätte sie nie gedrängt. Er hätte wollen, dass sie es machen können, wenn sie will, aber nicht, dass sie muss.
Er war in der Öffentlichkeit von Anfang an präsent als ihr Trainer. Von der Mutter haben wir immer viel weniger gehört.
Ja, das ist interessant. Das ist uns auch bei der Arbeit im Text so gegangen. Irgendwann haben wir tatsächlich gemerkt, vor der Mutter ist fast keine Rede. Ist in dem Moment vielleicht auch ein bisschen falsch gewesen, aber liegt vielleicht auch tatsächlich in der Natur vor Sachen. Wir haben dann mit der Lara Gut-Berami auch über das geredet. Und sie hat uns erzählt, dass einerseits die Mutter ist Sportlehrerin gewesen, sogar bis vor ein paar Jahren an einer Schule. Sie ist selber auch sehr sportlich gewesen, ist Orientierungsläuferin gewesen, ist dann noch Masseurin gewesen im Kanu-Nationalteam. Aber gleichzeitig jetzt in dieser Karriere von Lara Gut-Berami ist sie tatsächlich eher nicht Trainerin, eher nicht Sportlerin gewesen, sondern sie ist die Frau gewesen im Hintergrund tatsächlich. Also die daheim gewartet hat, die vielleicht mitgereist ist, aber sich dann um einen kleinen Bruder Jan gekümmert hat. Und als wir mit Lara Gut-Berami darüber geredet haben, hat sie uns irgendwann gesagt, oder wo wir ihr gesagt haben, hey, wir haben bis jetzt noch gar nicht so viel über deine Mutter geredet, hat sie selber gesagt, ohne die Mama wäre nichts möglich gewesen. Sie hat sie immer unterstützt, aber gewisse Sachen seien so schön, dass man sie vielleicht besser für sich behaltet.
Ihre Karriere ist schon recht steil gestartet und schnell.
Extrem schnell und extrem steil. Also mit 13 hat sie schon mit den spanischen Weltcup-Fahrerinnen trainiert, unter anderem mit der Maria José Rienda, die dann so ein bisschen zu ihrem grossen Vorbild wurde. Mit 15 ist sie schon auf Südamerika geflogen, um Fisspunkte zu sammeln und für eine gute Position zu haben im Europacup. Sie war 16, als sie den Europacup gewonnen hat und eben 16, als sie das erste Weltcup-Podest schon belegt hat. Und erst 17, als sie an der Weltmeisterschaft in Val d'Isère 2009 war, schon eigentlich die Hoffnungen der ganzen Skischweiz auf ihr gelastet sind.
Es könnte, so hoffen viele in der Schweiz, ein besonders schönes Sportfest werden. Und seit die Schweizer Skielite wieder so gut fährt, steigen Helvetiens Hoffnungen verständlicherweise wieder in den Himmel.
Dreimal gefahren, dreimal brillant, kannte das auch ein viertes Mal. Super Start von Lara Gut. Die tiefste Hocke, die sie überhaupt drauf hat und dem Ziel 1,54 Sekunden schneller.
17-jährig und schon zwei Silbermedaillen. Lara Gut, die Schweiz hat wieder ein Skiwunderkind.
Und sie macht es auf Art und Weise, was ich... Alle quasi schockverliebt sind. Sie ist so Schätzchen von der Nation mäßig unterwegs.
Ja, genau. Wir glauben, Dursina hat das vorhin schon ein bisschen erzählt, dass das fest mit dem Scheinwerferlichtmoment zu tun hat, mit dem, wir nennen es der Sturz ins Licht, also die erste Weltcup-Abfahrt St. Moritz. Und zwar, so schnell wie sie fährt, der Sturz, das Rutschen und das leichte Aufstehen im Zielraum, dass zuerst gar nicht auf die Zeit schauen, sondern einfach die blonden Haare, die unter dem Helm führen, schauen, die roten Backen und der Schnee, den sie im Gesicht hat. Es ist wirklich noch ein Teenager dort. Und in dem Moment passiert einfach irgendetwas. Die Schweiz schaut das Rennen und sieht eine junge Frau, ein Teenager, die noch vollkommen durchlässig wirkt. Also, wo irgendwie alles zeigt von sich, wo alle Emotionen teilt mit der Welt, vielleicht ohne es zu wollen. Und ich glaube, in dem Moment, da passiert etwas mit dieser Skination Schweiz und der Lara Gut oder mit dem Blick von Skination auf sie. Und zwar ist es gar nicht nur das, was berührt, ist jetzt gar nicht nur das Resultat oder vielleicht gar nicht das Resultat, nicht einmal das Talent, sondern irgendwie die Möglichkeit, dass hier jemand ist, der diesen Moment einfach lebt und mit allen teilt, völlig ohne Distanz oder ohne Zurückhaltung. Das ist einfach nur eine Freude.
Gleichzeitig fängt in dem Moment auch eine Entwicklung an, die dir in der Geschichte beschreibt, die am Schluss zum Problem wird von der Lara Gut-Berami. Ihr schreibt, der Lernprozess, den Lara Gut-Berami durchlaufen hat, ist beispiellos in der jüngeren Schweizer Sportgeschichte und beispiellos brutal. Der Lernprozess ist ein doppelter, ein sportlicher und ein emotionaler. Ich würde gerne mit dem Sportlichen anfangen, Ursina.
Ja, wie es der Christoph vorher schon gesagt hat, ist Lara Gut-Berami ein riesiges Talent gewesen. Und sie war dann auch schon sehr früh sehr erfolgreich gewesen. Aber anders als andere Skifahrer, die man heute kennt, wie zum Beispiel Wendy Holdener oder Marco Odermatt, ist sie nicht in den Strukturen des Schweizer Skiverbandes gross geworden. Das heisst, sie hat sich den Trainingsplan nicht von einem Regionalteam vorgeben lassen, wo dann alle jedes Wochenende das Gleiche trainieren, am gleichen Ort gehen, sondern sie war eigentlich im Homeschooling gewesen. Also ihrem Vater hat das Training schon früh auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet, hat eben geschaut, dass sie mal mit einem Männerteam trainieren kann, mal mit ihrem Vorbild, der Maria José Rienda. Und auch an den Rennen ist er anders wie alle anderen Väter immer dabei gewesen.
Das war quasi das Privatteam von ihr. Warum war das ein Problem?
Ja, sie war eigentlich die Erste im ganzen Ski-Weltcup, die das so professionalisiert hat mit dem eigenen Betreuerstab. Und um das zu finanzieren, musste sie natürlich grosse Summen von Sponsoren akquirieren. Und das hat dann einen Konflikt ausgelöst, den man bis heute immer wieder sieht im Skisport. Und zwar hat man auf der einen Seite die Verbände, die sich durch Sponsoren finanzieren und im Gegenzug halt auch darauf angewiesen sind, dass die Athleten die entsprechenden Logos auf den Kleidern tragen und auch verfügbar sind für Sponsoring-Anlässe und so weiter. Und auf der anderen Seite sind die Athleten, die selber auch Geld verdienen wollen und eben ihre eigenen Sponsoren haben wollen. Und dieser Konflikt ist dann eskaliert, als Lara Gut 18 war. Sie hat an einer Pressekonferenz ein Logo von einem privaten Sponsor gezeigt und hat zudem, und das ist dann fast noch wichtiger gewesen, sie hat den Cheftrainer von Swisski öffentlich kritisiert.
Und das haben andere noch nie gemacht, den Cheftrainer kritisiert?
Ja, Philipp, das ist eine wichtige Frage. Weil es hat nämlich schon immer wieder männliche Athleten gegeben, die gegen den Verband austeilt haben. Einer, der das immer sehr unterhaltsam gemacht hat, war zum Beispiel der Paul Accola. Er hat einmal in einem Interview über den Direktor von Swisski gesagt, er sei ein fix fertiger Pausenklon. Und es hat aber auch immer wieder mal andere Athleten gegeben, die bei öffentlichen Auftritten nicht die richtigen Kleider angehaben. Aber niemand ist so fest dafür bestraft worden wie Lara Gut-Berami. Sie ist damals für 2 Weltcuprennen gesperrt worden und das ist eine Massnahme, die bis heute einmalig ist.
Und das hat das Gefühl, hat Frau mit ihrem Geschlecht zu tun gehabt.
Also eigentlich muss man ja sagen, dass wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht, zum Beispiel mit Fußball oder Surfen, dann ist Skifahren auf den ersten Blick eigentlich ein ziemlich gleichberechtigter Sport. Also im Ski-Weltcup gibt es ungefähr gleich viele Rennen für Frauen wie für Männer, das Preisgeld ist gleich. Aber unter der Oberfläche ist es halt schon so, dass die Männer mehr Anerkennung haben als die Frauen. Also das sieht man an dem zum Beispiel, dass die richtig prestigeträchtigen Rennen sind Kitzbühel oder Wengen und das sind halt Männerrennen. Und Die Sponsoringverträge der Männer sind höher dotiert. Und vor allem wird auch alles, was im Skisport entschieden wird, von Männern entschieden. Und in dieser Welt kommt Widerspruch von einer Frau halt nicht so gut an.
Hm. Warum ist das so?
Also wie so oft ist der Sport auch da ein Spiegel von der Gesellschaft. Also Misogynie oder Frauenfeindlichkeit ist immer noch tief in unserer Gesellschaft verankert. Und gerade in dieser Zeit dort, also so anfangs 2010er Jahre, ist es auch noch völlig normal gewesen, dass man Frauen in den Medien diffamiert, wenn sie öffentlich ihre Meinung sagen oder eben nicht einem typischen Frauenbild entsprechen. Im Text bringen wir das Beispiel von Britney Spears. Das ist auch so eine junge Frau, die man abgefeiert hat, solange sie dem Ideal vom erfolgreichen, aber eben auch immer makellosen und unterwürfigen Mädchen entsprochen hat. Und sobald sie angefangen hat, das Bild aufzubrechen, hat man sie fertig gemacht. Und bei Lara Gut ist letztendlich Ähnliches passiert. Nachdem sie öffentlich ein paar Mal ihre Meinung gesagt hat und eben nicht mehr nur noch das Jahrhunderttalent war, das gesiegt und gelächelt hat, hat die Stimme gekippt.
Interessant ist ja, dass sie den Moment, wo es angefangen hat, ziemlich genau benennen kann.
Ja, das ist richtig. Das ist sogar noch ein bisschen früher, also vor dieser Sperre noch. Sie ist dort etwa 17, wo Swiss Ski mit ihr einen Weg findet, dass sie das Privatteam kann unterhalten kann, dass sie mit einem Privatteam unterwegs ist und das so kommuniziert. Und sie erzählt uns, wie sie daheim ist in Gomano, im Elternhaus, wo immer der Radio läuft. Sie kennt das gar nicht anders, es läuft immer der Radio und auch an diesem Tag läuft der Radio. Sie hockt in der Küche und sie hört, sie schildert uns das so, wie eine bekannte Tessiner Radiomoderatorin oder Radiojournalistin über den Entscheid von Swiss Ski redet, dass Lara Gut ein Privatteam darf haben. Und die Journalistin hat offenbar so ein so einen kritischen Unterton, so fasst Lara Gut auf, was so ein die Frage transportiert, ist es richtig, dass Swiss Ski so einer jungen Frau solche Wünsche quasi gönnt oder zulässt auf eine Art. Und in dem Moment, als sie dort in der Küche hockt, so schildert sie es uns und merkt, dass sie haben versucht, etwas Gutes zu machen, etwas, was in ihrem Sinn ist. Sie haben einen Weg gefunden mit Swiss Ski und jetzt wird so über sie gerichtet in der Öffentlichkeit und wird so über sie geredet als verwöhnte Göre, glaube ich, sagt sie sogar. So fasst sie das ein bisschen auf. Und das ist der Moment, hat sie das Gefühl, was für sie ein bisschen anfängt.
Das ist schon der erste Moment, aber es wird bald recht viel konkreter.
Genau, sie schildert dieses zweites Beispiel. Sie ist 17, das ist Anfangssaison in Lake Louise. Damals eine traditionelle, fast Weltcup-Stadt eigentlich. Es war alles neu für sie, erzählt. Sie war eigentlich noch ein Kind gewesen, sagt sie, sie muss viel lernen. Und dann kommt es zu dieser Pressekonferenzsituation im Hotel. Das muss man vielleicht noch wissen, das ist ein Hotel am Pistenrand oder im Ziel eigentlich, ein riesengroßes Hotel in Lake Louise, wo immer der ganze Weltcup Tross zusammen untergebracht ist. Also alle Nationalteams, alle Skifahrerinnen und Skifahrer, aber auch alle Journalisten eben. Also sehr etwas Intimes, irgendwo ein Ort, wo man sich wie nicht so verstecken kann. Und dort kommt es zu dieser Pressekonferenz, eine normale Situation, wenn man schon lange im Weltcup ist, aber für sie halt nicht. Und dort kommt es zu der Begegnung mit einem Journalist, auch wieder eine ganz normale Frage eigentlich. Und der Journalist fragt sie, hey, was sind eigentlich deine Ziele? Und sie, mit 17, sie fühlt sich ein bisschen verloren eigentlich, hat keine Ahnung, hat keinen Plan, sagt sie uns. Und vor allem, sagt sie uns, hat sie gar kein Ziel, sie kann die gar nicht benennen und ist halt, will aber irgendwie die Unsicherheit nicht zeigen und sagt halt einfach, nächste Frage bitte. Und sie sagt uns, ich bin 17, ich meine das sicher nicht böse. Und die Journalisten, das sind Erwachsene. Aber aus dem wird ihr ein totaler Strick gedreht, so wie sie es uns schildert. In diesem Moment geht die Kampagne los gegen sie im Blick, so schildert sie es uns. Also ab dort hat sie es eigentlich schwierig mit den Medien, weil sie als schwierig wahrgenommen wird. Dabei sagt sie, und das ist halt so ihre Sicht drauf, und wir können die sehr gut nachvollziehen, sie ist jung, sie ist neu, sie ist fast noch ein Kind. Und die, die ihr gegenüberstehen, das sind eigentlich Erwachsene, das sind die, die Erfahrung haben. Und trotzdem wird sie so behandelt.
Was soll denn die Kampagne beinhalten?
Es ist wahrscheinlich schleichend, dass das eine Kampagne ist worden. Was dort aber ziemlich gleich darauf passiert, nach dem Moment, ist, dass sie zuerst einmal eine Zicke genannt wird in den Medien, vom Blick. Und das geht immer weiter bis zur WM 2011, wo sogar ein Zicke-Contest ausgerufen wird von den drei grossen deutschsprachigen Boulevardmedien, also vom Blick in der Schweiz, von Krone in Österreich und von Bild-Zeitung in Deutschland. Ein Zicke-Contest an der Ski-WM 2011, wo laut diesen Zeitungen die Lara Gut gewinnt.
Und in dem Schwerer, das hat etwas mit ihr gemacht, oder?
Lara Gut hat sich damals gefragt, wie kann man so böse sein, dass man eine 17-Jährige so fertig macht, wegen einem einzigen Satz. Sie sagt uns, was dort bei ihr passiert ist, ist das Gefühl von, niemand schützt mich. Niemand hat gesagt, das geht nicht. Das ist inakzeptabel, dass man so mit mir umgeht als Teenagerin, dass man mich nicht schützt. Also sie ganz fest auch das Gefühl vom Verband irgendwo allein gelassen zu werden und halt irgendwie das Fazit sagen, niemand wird mir helfen. Ich muss mir irgendwie selber helfen.
Im Rückblick, warum hat das so schnell eskalieren?
Ich glaube, das ist ein ganz tiefes Problem. Also es geht um Erwartungshaltung und um Ansprüche, die da irgendwie da sind. Und zwar, das ist ein Thema vielleicht im Sportjournalismus, aber ich würde sagen, ganz generell in der Öffentlichkeit, sicher in der Schweizer Öffentlichkeit. Also das Gefühl, dass eine Sportlerin oder ein Sportler uns gehört. Ich habe immer das Gefühl, manchmal, man könnte vielleicht sagen, okay, wenn jetzt da vielleicht wahnsinnig viel Steuergelder würde drin stecken, jetzt beispielsweise, dann könnte man sagen, okay, dann ist das vielleicht noch so halb berechtigt. Und vielleicht bei einer Skifahrerin, die bei Swiss Ski gross wird, okay, könnte man sagen, wenn man über 7 Ecken argumentiert, ist das vielleicht ironisch. Aber das ist ja, kommt ja bei Lara Gut Berami eben noch dazu. Sie ist ja nicht einmal mit Steuergeldern gross geworden, sondern hat sich das komplett selber finanziert. Und das ist übrigens etwas, was ich würde sagen, habe ich jetzt nicht nur im Ski beobachtet. Also Fußballnazi ist auch so ein Thema. Man spürt sehr schnell eine krasse Erwartungshaltung und eine krasse Enttäuschung bei Niederlage. Ich glaube, das ist schon okay, enttäuscht zu sein, aber persönlich beleidigt zu sein vor einer schlechten Leistung, das ist dort, was für mich irgendwo aufhört. Und ich glaube, das ist aber das, was immer wieder passiert.
Und sind das Nachrichten aus einer vergangenen Zeit oder ist das heute auch noch so im Sportjournalismus?
Aber ich würde es nicht nur auf den Sportjournalismus beziehen, sondern generell auf die Öffentlichkeit und würde auch sagen, ja, das ist noch ziemlich genau gleich. Wahrscheinlich nennt man eine Sportlerin heute nicht mehr Zicken, aber abgesehen von dem, die Grundhaltung ist noch da.
Wir gehen zurück zum sportlichen Teil von ihrer Karriere und zum ersten grossen Bruch. Das war eine Verletzung, ein Kreuzbandriss, und die deutet das als Erleichterung beschreiben. Warum genau?
Ja, das war 2017 bei der Heim-WM in St. Moritz. Und dort hat sich einfach gezeigt, wie wahnsinnig erschöpft Lara Gut Berami war von all dem, was in diesen Jahren vorher passiert ist. Also sie hat uns gesagt, dass sie damals eigentlich wirklich zu einem Roboter geworden sei, der nur noch funktioniert hat. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was viele Sportler kennen. Man will die eigenen Erwartungen erfüllen, die Erwartungen vom Publikum, die Erwartungen von Sponsoren und brennt dabei aus. Aber die einzige Möglichkeit, um eine Pause zu kriegen, ist eigentlich, sich zu verletzen.
Und genau das ist passiert. Nachher ist sie in Trier gegangen und die war auch sehr wichtig, weil dort hat sie jemanden kennengelernt.
Ja, genau. Also nach dem Kreuzbandriss ist sie dann von daheim ausgezogen und sie hat das erste Mal ganz viel Zeit allein verbracht und sicher auch viel nachdenkt. Und sie erzählt so, dass sie dann zum Schluss gekommen ist, dass sie sich in diesen Jahren vor dem Unfall eigentlich als Mensch völlig vernachlässigt hat. Also dass sie wirklich nur noch für das Skifahren gelebt hat. Und in dem Moment hat sie angefangen, eben sich ein Leben neben dem Skifahren aufzubauen. Also sie hat Freundinnen zum Mittag getroffen, ist in die Ferien gegangen, hat aufgehört, immer nur Turnschuhe anzulegen. Und dann, in der Physiotherapie, hat sie den Valon Berami kennengelernt.
Es ist fast schon kitschig, dass ausgerechnet die zwei dann zusammenkommen.
Ja, sie haben tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten. Also der Valon Berami war ja Fußballprofi gewesen, lang ganz ein wichtiges Mitglied in der Schweizer Fußball-Nazi. Und wie Lara Gut ist auch er schon sehr früh im Rampenlicht gestanden. Also er hat mit 18 schon seinen ersten Vertrag bei der höchsten italienischen Spielklasse unterschrieben. Und dann, das kommt noch dazu, ist er natürlich auch ein Designer, der sich in der Deutschschweiz manchmal nicht ganz so verstanden gefühlt hat.
Hat er für den Text auch mit ihm geredet?
Haben wir natürlich versucht und wir haben um ein Gespräch gebeten, aber sie haben beide gesagt, dass sie das nicht wollen. Also ihre Privatsphäre ist nicht so wertvoll.
Was hat gezeigt, dass das ganze Verhältnis von Lara Gut Berami zur Öffentlichkeit sich völlig verändert hat? Im Gegensatz zu ganz früher, sie macht ja keine sozialen Medien mehr, oder?
Das ist für mich wirklich einer der eindrücklichsten Momente ihrer Karriere. Eigentlich hängen da mit dem Sturz 2017 in St. Moritz zusammen, mit dem Kreuzbandriss und mit dem Moment, ihr Leben ganz neu zu ordnen. Sie war eigentlich mal eine der ersten gewesen, im Skiweltcup, die überhaupt einen Facebook-Account hatte. Und vor allem hat sie das recht schnell verstanden, was die Vorteile, die gibt es ja von Social Media, ob man es glaubt oder nicht. Nämlich kann man sich sehr direkt an die eigenen Fans richten. Man kann irgendwie über die Medien weg Geschichten erzählen und das schafft natürlich Möglichkeiten. Das ist interessant, also gar nicht, muss man noch einmal an Geld denken, sondern es kann einfach schön sein, selber Geschichten zu erzählen. Aber Social Media kann natürlich auch ein Plan sein und das muss noch gar nicht damit zu tun haben, was man für Reaktionen darauf bekommt, sondern einfach Social Media gibt es Tür, das ist Arbeit und das ist so für Lara gut Berami gewesen. Und jetzt kommt eben der Unfall 2017 in St. Moritz, Kreuzbandriss. Sie kämpft sich relativ schnell wieder zurück, ist sehr schon sehr schnell wieder sehr gut und dann kommt aber eigentlich ein Loch, es kommt also ein Leistungsloch. Es kommen fast Jahre, wo es ein bisschen schlechter läuft und in dieser Zeit merkt sie, was sie immer noch gerne macht, was sie immer gerne gemacht hat, ist Skifahren. Und alles drumherum aber eigentlich ist Ballast und sie merkt, und das finde ich einen sehr eindrücklichen Schritt, dass sie den Ballast loswerden muss, wenn sie die Freude behalten kann am Skifahren. Und eindrücklich meine ich darum, weil es ganz vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern das auch irgendwann passiert, dass es, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dazu aber eigentlich sollte Sport machen, dass es irgendwann einfach zu viel wird. Und ganz viele Sportlerinnen und Sportler, es gibt eine, die man mit ihr darüber geredet hat, ist Anna Veit, eine von den Freundinnen von Lara Gut-Berami im Skiweltcup, die ganz ähnliche Geschichte in Österreich erlebt hat. Und bei ihr ist zum Beispiel so gewesen, also sie ist eine Konsequenz daraus gewesen, irgendwann einfach, dass sie zurückgetreten ist, dass sie einfach gesagt hat, ich mache nicht mehr, es ist jetzt gut so. Und Lara Gut-Berami hat aber eigentlich einen anderen Schritt gezogen. Sie hat sich einfach gesagt, ich tue alles abwerfen, was mir nicht passt, was mir nicht gut tut. Und hat die Kraft und die Energie und auch irgendwo die Erkenntnis gehabt, dass Social Media halt dazugehört. Und hat gesagt, ich ziehe mich komplett zurück und ich mache auch so gut wie keine Interviews mehr.
Wie hat es denn ihr geschafft, dass sie mit euch geschwätzt hat?
Das ist eine sehr lange Geschichte, fast so lang wie unser Text. Wir haben es über viele Jahre hinweg immer wieder versucht, zwischendurch auch mal wieder vergessen gehabt, aber halt nie ganz so. Wir haben wieder mal eine Anfrage gestellt, ist aber eigentlich immer negativ beantwortet worden. Und dann, jetzt muss ich vielleicht kurz persönlich werden, er ist durch Sina zum Team gestossen, also zum Magazin gestossen. Und sie hat über die Lara Gut-Berami schon mal eine Doktorheit gehabt. Also sie hat schon ein bisschen einen anderen Kontakt zu ihr gehabt und hat ihrerseits auch mal wieder nachher gefragt und nachher gefragt und nachher gefragt. Also eine gewisse Hartnäckigkeit, kann man sagen, ist, glaube ich, schon auch die Ursache dafür. Aber ich würde sagen, auch eine gewisse Gelassenheit, weil wir gewusst haben, die Geschichte, die wir machen wollen, das Porträt, das wir über sie schreiben wollen, über die Lara Gut-Berami, das wollen wir nur machen, wenn wir es richtig machen können. Und für das brauchen wir ihre Bereitschaft. Und das ist dann eher im Sommer 2024. Vielleicht haben wir genug oft nachgefragt oder vielleicht hat die Lara Gut-Berami tatsächlich das Gefühl gehabt, jetzt ist der Moment da, wo ich auch mal ein bisschen anfangen zurückzuschauen. Und dann ist das Signal von ihr gekommen, jetzt hat sie Zeit.
Genau, das ist jetzt entstanden. Ein grosser Text, wo sie zurückschaut, zum Beispiel auf ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Wie tut sie die heute beurteilen?
Ja, ich glaube, sie hat lange recht Schwierigkeiten gehabt mit dieser Vorstellung, dass sie mehr ist als eine Skifahrerin. Das ist auch noch sympathisch. Sie tut irgendwie ihre Bedeutung als Sportlerin, hat sie eher unterschätzt, würden wir heute sagen. Sie hat lange einfach gedacht, ich fahre Ski, ich mache das für mich. Und Sport ist ja im Kern noch eigentlich etwas sehr Egoistisches. Und gleichzeitig ist Sport aber natürlich auch Inspiration, trotz Schattenseite. Alles in allem ist Sport sehr gut. Und so wie sie uns das geschildert hat, hat sie schon in den letzten Monaten hat das Nachdenken angefangen stattfinden. Sie hat noch mit ihrem Mann darüber geredet. Und sie hat irgendwie realisiert, sie will eigentlich etwas zurücklassen, will eigentlich etwas bewirken. Und ich glaube, wenn man jetzt das in einen Satz müsste fassen, wäre das auch etwas, was sie uns auch so gesagt hat, dass sie ein paar Sachen gelernt hat auf diesem Weg und dass sie irgendwie hofft, dass andere etwas aus dem machen können. Also dass ihre Geschichte, das klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn man ihre Geschichte kennt, ist es halt einfach wirklich so, dass ihre Geschichte irgendwie anderen Athletinnen und Athleten Mut macht, dass in dieser Sportwelt, die ja oft von viel Show bestimmt ist, irgendwie den eigenen Weg zu suchen und eben sich selber treu zu bleiben.
Das ist quasi die Rolle in der Öffentlichkeit. Wie schaut sie auf ihre sportliche Karriere zurück?
Oh, das ist interessant, das kann ich gar nicht so genau sagen. Was ich spannend finde, ist ihr Blick auf den Sport generell. Sie hat dort etwas, nicht nur dort, etwas sehr untypisch Schweizerisches. So das olympische Motto von «Mitmachen ist wichtiger als gewinnen», das hat ihr nie etwas gesagt, beziehungsweise regt sie eigentlich fast ein bisschen auf. ich glaube, Lara Gut-Bahrami hat immer gewinnen. Und interessanterweise ist ihr das auch extrem oft gelungen. Das ist eine von vielen faszinierenden Statistiken, ihre unglaubliche Podestquote. Sie hat in knapp 400 Weltcuprennen ist sie über 100 Mal auf dem Podest gestanden.
Letzte Tore für Lara Gut, Schweiz gegen Liechtenstein. Die Schweizerin setzt sich an die Spitze. Lara Gut steht auch heute auf dem Podest.
Gut-Bahrami ist gestartet.
Noch einmal hat sie den Vorsprung ausgebaut. Über 3 Sekunden jetzt.
Das sind auch gute Sprünge. Das reicht ja. 14 Hundertstel Sekunden. Lara Gut-Bahrami siegt in Sun Valley zum zweiten Mal. Oi, oi, oi.
Unglaublich. Dazu zweimal Gesamtweltcup-Siegerin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Das ist ein wahnsinniges Palmarès.
Für die Schweiz und ein großartiger Moment für Lara Gut.
Lara Gut-Bahrami ist Weltmeisterin im Riesenslalom.
Gold medalist and Olympic champion, Switzerland.
获得金牌和奥运冠军的是瑞士运动员
Lara Gut.
Wenn man das jetzt einordnet in der Schweizer Sportgeschichte, würde ich jetzt sagen, es gibt nur jemanden, der noch grösser ist im Schweizer Frauensport. Das ist Martina Hingis, einfach weil der Sport an sich grösser ist als der Skisport, also Tennis.
Aber Vreni Schneider hat mehr gewonnen als Lara Gut-Bahrami.
Ja, sicher, das kann man sagen. Vreni Schneider hat zum Beispiel mehr Weltcup-Siege errungen als Lara Gut-Bahrami. Nicht viel mehr, aber es sind ein paar mehr. Was uns wahnsinnig beeindruckt, was alles überragt aus unserer Sicht jetzt in der Karriere von Lara Gut-Bahrami, ist die wahnsinnige Tour, also fast 20 Jahre an der Weltspitze. Sie hat sich immer wieder aufgekämpft. Und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel der zweite Gesamtweltcup-Sieg in ihrer 17. Saison, das ist etwas unglaublich, so lange an der Weltspitze und dann nochmal die allerbeste Zeit.
Ursina, was macht sie denn auf den Ski so besonders?
Ja, der Christoph und ich waren in ein paar Rennen und wir haben immer gesagt, wenn die Lara fährt, man erkennt sie auf den ersten Blick. Sie hat einfach einen wahnsinnig eleganten Stil. Es sieht mühelos aus und das ist eigentlich die grösste Kunst im Sport. Etwas, was so unglaublich schwierig ist, einfach aussehen zu lassen.
Angefangen hat sie 2008. Eigentlich wäre diese Saison jetzt die letzte gewesen, oder?
Ja, ihr letztes grosses Ziel waren die Olympischen Spiele, die jetzt im Februar in Milano Cortina stattfinden. Also eigentlich gerade so sehr in der Nähe von ihrem Zuhause in Udine. Und nachher hat sie schon angekündigt, dass sie zurücktreten wird und hat dann vorgehabt, nach London zu ziehen, wo der Valon Bahrami seit einem Zeitchen einen neuen Job als Sportchef von einem Fußballclub hat.
Eigentlich, weil dann ist Copp Mountain gekommen und der Unfall.
Ja, sie war in Colorado in den USA, um sich auf die Saison vorzubereiten und hat sich dann beim Schneetraining das Kreuzband gerissen. Das Innenband und der Meniskus sind auch noch kaputt. Und das war vor 3 Wochen.
Wie geht sie mit dem um?
Hey, sie trägt es, glaube ich, recht mit Fassung. Der Lara Gut-Bahrami war ihre Gesundheit immer sehr wichtig gewesen. Und ich glaube, ihr ist bewusst, dass es im Skisport auch sehr viel schlimmere Verletzungen geben kann als ein kaputtes Knie. Und wir haben den Eindruck, dass sie sich jetzt auf das Positive fokussiert und auf das, was sie halt machen muss, um wieder fit zu werden. Und das ist übrigens auch das, was sie so erfolgreich gemacht hat über all die Jahre, seit 2008. Dass sie es eben immer wieder geschafft hat, so die negativen Seiten auszublenden und sich voll auf das zu konzentrieren, was sie weiterbringt.
Das heisst, es war doch nicht ihre letzte Saison gewesen?
Ja, also die Olympischen Spiele in Cortina sind natürlich gelaufen. Sie ist letzte Woche operiert worden, ist alles gut gegangen, offenbar. Und jetzt hält sie sich einfach offen, ob sie auf die nächste Saison dann nochmal zurückkommt. Also im Moment, so wie wir es verstehen, versteht sie sich ganz klar als Spitzensportlerin, die jetzt mit aller Kraft Reha macht und probiert, wieder auf das alte Leistungsniveau zu kommen.
Ursina und Christoph, ihr habt euch sehr lang und eingehend mit der Geschichte von der Lara Gut-Bahrami auseinandergesetzt. Was lernt ihr selber aus dieser Geschichte für euer eigenes Arbeiten über das, wie man Leute in der Öffentlichkeit präsentieren und wie vielleicht besser nicht?
Philipp. Ja, es ist ja das nicht mein erstes Porträt, also auch nicht mein erstes grosses Porträt, das ich schreibe. Ich habe das Gefühl, ich habe immer irgendetwas gelernt, aber hier. Ja, das, es ist schon ein recht grosser Lernprozess, habe ich das Gefühl, oder ich hoffe es wenigstens, dass irgendetwas hängen bleibt. Und auf Gefahr, dass ich jetzt wieder pathetisch stöhne. Aber es ist schon irgendwie, Lara Gut Berami hat mir noch ein bisschen mehr Demut gelehrt, jetzt im Umgang mit Interpretieren von Geschichten oder von persönlichen Geschichten. Mir ist es immer ein bisschen so gegangen, dass ich ihre Geschichte so erzählen wollte, also im Sinne von, sie ist wahnsinnig stark, weil sie so viele Hürden hat müssen überwinden. Und immer in den Gesprächen mit ihr habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich das zu stark betone, empfindet sie es, glaube ich, zu Recht im Rückblick als Opfererzählung. Und sie sieht sich ganz fest nicht als Opfer. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich glaube, so ein bisschen, noch ein bisschen stärker darauf hören, wie die Leute ihre Geschichte sehen.
Ja, ich bin ja selber einmal Olympiateilnehmerin und WM-Medaillengewinnerin gewesen und habe als Snowboarderin selber erlebt, wie sich das anfühlt, wenn ab und zu über die eigene Leistung berichtet wird. Das ist natürlich nie in dem Ausmaß wie bei der Lara Gut Berami, aber trotzdem, also als ich dann in den Journalismus gewechselt habe, habe ich mir einfach ganz fest vorgenommen, dass ich eine Journalistin sein will, wo sich jeder Satz über andere Menschen oder jede Beurteilung von einer Leistung, sei es im Sport oder auch sonst wo, einfach sehr genau überlegt. Und die Geschichte von Lara Gut Berami hat mich wie keine andere daran erinnert, wie wichtig das ist.
Das Ergebnis dieser Arbeit tun wir euch sehr gerne verlinken. Nehmt euch Zeit, der Text ist sehr lang, aber er lohnt sich. Danke für das Gespräch, Ursina. Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Danke.
Das war es mit dieser Folge von «Apropos». Das war es auch mit dieser Woche von «Apropos». Diese Episode hat Sarah Spreitz produziert. Ich heiße Philipp Loser. Euch allen ein schönes Wochenende im Schnee oder sonst wo. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.